Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Am 1. April 1979, heute vor 40 Jahren, rief der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini die Islamische Republik Iran aus. Islamisten in aller Welt sehen in dem Gottesstaat bis heute ein Vorbild. Das ist gleich eines unserer Themen. Dazu heute auch ein Gespräch mit der Publizistin und Feministin Alice Schwarzer über Zwangsverschleierung, Frauenrechte und politischen Islam. Außerdem starten wir heute eine neue Serie über die Bedeutung von Ruhepausen in Religion und Philosophie. Es geht um den Nutzen des Nichtstuns. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Iran im Frühjahr 1979. Die Monarchie mit Schah Reza Pahlavi war endgültig zusammengebrochen. Die religiösen Fundamentalisten gingen als Sieger aus der islamischen Revolution hervor. Der schiitische Geistliche Ayatollah Khomeini übernahm die Macht als politischer und religiöser Führer. Am 1. April 1979, also heute vor 40 Jahren, rief Khomeini die Islamische Republik Iran aus und baute das politische System um in eine Theokratie, einen Gottesstaat. Die Folgen waren weit über den Iran hinaus spürbar, denn radikal-islamische Gruppen von Westafrika bis Ostasien nahmen sich die Islamische Revolution zum Vorbild. Und sie tun es bis heute, wie Christian Röther berichtet.
Die Islamische Republik Iran wurde gegründet, singt der persische Chor. Und nach dieser Gründung, am 1. April 1979, da brauchte der neue Staat natürlich auch schnell eine neue Nationalhymne.
Unser Helfer ist die Hand Gottes. Gott ist unser Führer in der Schlacht. Unter dem Schatten des Koran wäre ewig bleibender Iran.
Ob Gott bei der Islamischen Revolution tatsächlich seine Hand im Spiel hatte, das würden viele wohl bezweifeln. Außer Zweifel steht hingegen, dass auch säkulare Kräfte mitwirkten bei der Revolution gegen den Schah Mohammad Reza Pahlavi. Doch ob Kommunisten, Liberale oder Nationalisten, sie mussten mit ansehen, wie die islamistischen Kräfte die Revolution zu einem islamischen Projekt erklärten, mit Folgen für die gesamte islamische Welt.
Es gab eine Aufbruchsstimmung in der islamischen Welt, also viele Muslime, die begeistert waren für dieses Projekt der islamischen Revolution.
Patrick Franke ist Professor für Islamwissenschaft an der Universität Bamberg.
Es entsteht eine neue Dynamik ab 1979. Die Tatsache, dass es gelungen ist, einen Despoten, den Schah, von der Macht zu verdrängen und eine Republik zu errichten, das war schon etwas, was die Gemüter sehr bewegte.
Und die Revolution rief auch Nachahmer auf den Plan.
Es entstanden in allerlei islamischen Ländern in der Zeit auch Manifeste. Man hat Manifeste geschrieben für die Durchführung einer islamischen Revolution im jeweils eigenen Land.
Ja, das galt als Ermutigung für religiöse Aktivisten, mit einer religiösen Agenda einen politischen Kampf zu führen. Ja, weil man gesagt hat, im Iran hat das doch funktioniert. Und die Parole, die da weltweit dann kursiert ist, war, der Islam ist die Lösung.
Susanne Schröter leitet das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam.
Das war die iranische Propaganda von Anfang an, dass eben die islamischen Massen mit dem Koran in der Hand und Gott im Rücken den Schah gestürzt haben.
Zwar bleiben die Revolutionsversuche in anderen islamisch geprägten Staaten mehr oder weniger erfolglos. Doch einige islamistische Gruppen, die damals entstehen und sich die Islamisten im Iran zum Vorbild nehmen, sie bestehen bis heute. Etwa die schiitische Hisbollah im Libanon oder der sunnitische Islamische Dschihad in Palästina. Der schiitische Umsturz im Iran hatte also auch Auswirkungen auf sunnitische Islamisten, wie der Islamwissenschaftler Patrick Franke erklärt.
Im Grunde genommen gab es viele Gelehrte aus Westafrika, die nach Iran pilgerten gewissermaßen, um sich die Islamische Republik anzuschauen und die dann versucht haben, dieses Modell in ihren eigenen Ländern zu verwirklichen. In Nigeria beispielsweise, auch in Indonesien. Und interessanterweise waren das zum Teil auch sunnitische Gelehrte, die infolgedessen zum schiitischen Islam übergetreten sind.
Die neue iranische Nationalhymne hatte nach nur 10 Jahren schon wieder ausgedient. Aber die Islamische Republik Iran, sie dient islamistischen Gruppierungen bis zum heutigen Tag als Vorbild, sagt die Ethnologin Susanne Schröter.
Selbst heute sieht man in vielen islamischen Ländern politische Funktionäre, die immer wieder auch sagen, ja, im Iran, obwohl das Schiiten sind, da hat etwas geklappt, was wir auch wollen.
Die Islamische Revolution und ihre Wirkung in der Welt bis heute. Christian Röther berichtete. Wir wollen jetzt darüber sprechen, welche Folgen die Islamische Revolution vor allem für die Frauen hatte, die fortan im Iran unter Verschleierungszwang standen. Und nicht nur das. Eine, die den Umsturz im Iran damals hautnah miterlebt hat, ist Alice Schwarzer, Publizistin, Frauenrechtlerin und Herausgeberin der feministischen Zeitschrift Emma. Guten Morgen, Frau Schwarzer.
Ja, guten Morgen, Frau Dietrich.
Frau Schwarzer, Sie sind eine Zeit- und auch Augenzeugin der Islamischen Revolution, denn im März 1979 sind Sie kurz entschlossen gemeinsam mit anderen Frauenrechtlerinnen nach Teheran gereist, aus Solidarität mit den Iranerinnen, auf die nun der Zwangsschleier zukam. Wie war das damals? Was hatten Sie für einen Eindruck von den iranischen Frauen?
Ja, es war wahnsinnig aufregend. Zunächst muss man sagen, wie schon eben gesagt wurde, also die Menschen, die meisten Menschen hatten sehr viele Hoffnungen auf Khomeini gesetzt. Und zwar, sie waren stolz, den diktatorischen Schah außer Landes gejagt zu haben. Und nun brachen sie auf und es herrschte viel Freude und viel Erwartung und viel Hoffnung. Nicht nur von fundamentalistischen Muslimen, auch die Linke war dabei und eben auch Feministen. Und diese Feministinnen mussten innerhalb weniger Wochen lernen, dass sie zwar oft mit der Kalaschnikow unter dem Schleier beigetragen hatten, dazu, dass Khomeini an die Macht kam, aber dass sie die Ersten waren, die nach Hause geschickt wurden. Ausgerechnet am 8. März 1979, also am Internationalen Frauentag, wurden die Frauen aus den Universitäten, den Büros von der Straße verjagt, nach Hause geschickt. Sie sollten sich erstmal anständig anziehen. Das hieß, sie sollten sich verschleiern. Und da machte die Republik klar, also dass sie besteht, die iranische, auf einer Zwangsverschleierung der Frauen. Und so ist der Schleier, das Kopftuch, eigentlich von der Geburtsstunde an des politischen Islam zur Flagge des politischen Islam geworden. Und wir kamen dahin, das war natürlich, wir kamen aus dem Flughafen raus. Erst wollte uns das Regime nicht reinlassen, dann haben sich entschlossen, uns reinzulassen und sozusagen in der Umarmung zu überzeugen. Wir haben mit allen Machthabern gesprochen, bis hin zum Ministerpräsidenten und den Töchtern der Ayatollahs, die nun die Frauenpolitik übernahmen. Und einerseits war eben auf der Straße, waren die Menschen, auch die jungen Soldaten, die hatten auf ihren Maschinengewehren Blumen stecken und strahlten uns an. Damals erwartete noch niemand von einer Ausländerin, dass sie verschleiert ist, natürlich. Und gleichzeitig dann sprachen wir mit diesen beeindruckenden Frauen, die jahrelang gekämpft hatten. Und die sagten uns mit dem freundlichsten Lächeln, ja, selbstverständlich Steinigung bei Ehebruch, Steinigung der Frau. Ja, selbstverständlich Steinigung bei Homosexuellen.
Warum war das passiert? Wie kam es zu diesem Wandel bei den Frauen?
Das waren nicht dieselben Frauen. Also es waren einerseits sozusagen die überzeugten Fundamentalistinnen, ja, die den Gottesstaat wollten. Und die waren nun bereit, alles mitzumachen. Die antworteten einem einfach immer nur sehr liebenswürdig, das steht so im Koran. Und das waren oft Intellektuelle, die hatten in Paris oder Berlin studiert und die begannen nun den Gottesstaat einzurichten.
Und
die anderen waren Frauen, die nicht damit gerechnet hatten. Ja?
Inwiefern war das die Geburtsstunde des politischen Islams, wie Sie das eben formuliert haben?
Ja, das ist ja eben auch in diesem Beitrag ausgeführt worden. Also das war die erste Revolution sozusagen im Namen des Islam und die den Anspruch hatte, einen Gottesstaat zu errichten. Und die ist dann zum Vorbild für die ganze Welt geworden und die Folgen sehen wir bis heute. Also wir haben ja nicht nur islamistische Staaten, also Staaten, die in den Händen der Islamisten sind, sondern wir haben auch Länder, die sozusagen von den Islamisten terrorisiert werden und der politische Islam ist ja bis in das Herz unserer Metropolen gezogen, bis nach Köln und Berlin, wo er agitiert die Menschen.
Das heißt, das Kopftuch ist ein politisches Symbol und kein religiöses aus Ihrer Sicht?
Na, also unabhängig völlig von meiner Sicht ist es einfach objektiv so, dass religiös ist das Kopftuch nicht vorgeschrieben. Also das Kopftuch hat, es gibt eine Tradition des Kopftuchs in vielen Ländern, aber wenn man sich erinnert, meine Generation, wir hatten schon in den 60er, 70er Jahren zum Beispiel in Deutschland Millionen Türken, da hat niemand ein Kopftuch getragen, höchstens mal eine alte Frau vom Land, so wie eine alte Bäuerin bei uns in Deutschland vom Land. Ja? Und das Kopftuch ist dann erst wieder aufgetaucht in den 80er Jahren, eben als sozusagen Zeichen des politisierten Islam. Aber man kann sich die Stimmung, also ich habe gerade in der aktuellen Emma, habe ich meine Originalreportage im Faksimile veröffentlicht nochmal, ja. Denn wie ich zurückgekommen bin, habe ich für Emma und für die Zeit damals darüber geschrieben. Und man kann sich die Stimmung gar nicht vorstellen, wie hoffnungsvoll die war und wie hart der Rückschlag war. Also die meisten, mit denen wir damals gesprochen haben, gerade auch die Frauen, die davon ausgingen, dass sie, auch die religiösen Frauen, mit den Männern nun die Macht teilen, die waren wenige Jahre später schon tot. Also die waren Opfer der Revolutionsgarden geworden, denen es gar nicht streng genug zugehen konnte.
Hätten Sie damals im Frühjahr 1979 gedacht, dass sich der Gottesstaat Iran so lange halten würde?
Ja, über sowas denkt man ja in dem Moment nicht nach. Man sagt sich ja nicht, wird das 40 Jahre dauern. Aber mir war klar, also dass der Gottesstaat Iran jetzt an der Macht war und erst mal dranbleiben würde, weil es war von Anfang an klar, dass auf jeden Widerstand mit Gewalt reagiert wird. Und das ist ja bis heute. Es ist ja ein Gewaltregime. Ja, jeder Protest wird in einer unglaublichen Gewalt erstickt. Gerade ist eine Anwältin ja verhaftet worden, die Frauen verteidigt hat, die gegen den Kopftuchzwang protestieren und für Frauenrechte. Und die ist zu 33 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt worden. Eine sehr bekannte Menschenrechtlerin, die auch international Friedenspreise bekommen hat. Das muss man sich mal vorstellen. In unserer Welt öffentlich 148 Peitschenhiebe. Also damit habe ich schon gerechnet, dass sie jetzt erstmal die Macht haben. Und das habe ich auch damals geschrieben, was mir nicht jeder gedankt hat. Also man kann die Reportage heute lesen und sie stimmt. Es stimmt einfach sowohl in den Fakten wie in der Analyse. Nur was niemand ahnen konnte, war, dass vom Iran aus der politisierte Islam, also nicht die Religion, nicht die ist ja Privatsache, sondern der Islam als politische Strategie, dass der einen Siegeszug durch die ganze Welt antreten würde bis hinein in den Westen, das konnte niemand ahnen.
Die Publizistin, Emma-Herausgeberin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, heute Morgen live im Deutschlandfunk. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Schwarzer.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Dietrich.
Thank you.
in vielen Religionen haben Arbeit, Fleiß und Disziplin eine besondere Bedeutung. Ausgeprägt ist das zum Beispiel in den vom Calvinismus geprägten religiösen Strömungen, deren Anhänger traditionell ein arbeitsreiches Leben und wirtschaftlichen Erfolg anstreben, während sie nichts tun und langes Schlafen für eine Sünde halten. Doch ebenso gibt es in vielen Religionen Gebote und Regeln, die Arbeit regelmäßig ruhen zu lassen, eine Pause einzulegen. An einem bestimmten Tag in der Woche zum Beispiel, aber auch beim regelmäßigen Meditieren, Beten, Pilgern, Feiern. Was die Religionen zum Nichtstun sagen, darum geht es in dieser Woche in einer Serie bei Tag für Tag, Burkhard Schäfers, über die Bedeutung der Pause in Religion und Philosophie.
Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte.
In der jüdischen Tradition hat ja der Schabbat, das Ruhen Gottes am siebten Tag, eine ganz enorme Bedeutung. Da steckt eine sehr weise Sicht des Menschen dahinter. Dass eben der Mensch nicht nur Arbeit und Mühe ist und dass man eigentlich nur in einer Ruhe, in einer Unterbrechung, in einer Pause das Leben voll sehen und deuten kann.
Sagt der Jesuit Karl Kern. Eigentlich könnte die Schöpfungsgeschichte, der Beginn der Bibel, mit dem sechsten Tag auserzählt sein, mit der Erschaffung des Menschen. Und doch wird im Buch Genesis gesagt, die Welt ist erst vollendet mit einem Tag, an dem Gott ruht.
Der Schabbat gehört von Anfang an zum Judentum. Das ist die Kernmarke. Und das hat natürlich das Christentum vom Judentum geerbt, zwar einen Tag später, weil die Auferstehung am ersten Wochentag war. Aber das ist ein ganz hoher, auch humaner Schatz des Judentums.
Die Pause spielt in vielen Religionen eine wesentliche Rolle. Tage, die frei sein sollen von Arbeit. Besondere Wochen und Monate, der Ramadan oder die Passionszeit, in denen die Gläubigen fasten, ihre Essensroutinen unterbrechen. Oder Orte der Stille. Auch in den Erzählungen der christlichen Bibel ist die Rede davon, dass Jesus sich zurückzieht. Und kurz vor seiner Hinrichtung geht er in einen Garten am Ölberg, um allein zu sein und zu beten. Der Sabbat oder auch Schabbat ist Teil der 10 Gebote. Er ist geprägt vom Festmahl im Kreis der Familie, von Gottesdienst und Gebet. Die Schabbatregeln sind in verschiedenen jüdischen Schriften festgelegt. Der Talmud verbietet es etwa zu arbeiten, Feuer zu machen, Geschäfte einzugehen. Die Schabbatruhe, wie sie orthodoxe Juden praktizieren, mag überaus streng erscheinen. Dem widerspricht die Schweizer Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli-Olgiati.
Wir sehen sehr in der Richtung, eben wie viele Gesetze gibt es, wie viele Verbote gibt es. Man könnte es aber ganz genau umgekehrt lesen, was darf man endlich am Sabbat tun. Manchmal denke ich, es ist doch auch erholsam, in einem System zu leben, wo man an einem Tag eigentlich ruhen muss.
Lange gaben Religionen den Kalender vor, regelten den Wechsel von Alltag und Festtag. Freier Sonntag, Tanzverbot an bestimmten Feiertagen. Bis heute gibt es Pausen religiösen Ursprungs, die auch für Atheisten und Agnostiker gelten. Aber durch die Fragmentierung des Religiösen in einer pluralen Gesellschaft gehe dieser Rhythmus allmählich verloren, sagt Daria Pezzoli-Olgiati, die als Professorin Religionsgeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrt.
Als ich studierte in Zürich, gab es Tage, an denen die Kinos geschlossen waren, beispielsweise an Weihnachten. Und irgendwann gab es dann Diskussionen, dass es aufgehoben wurde. Es bedeutet aber, dass die Kinobetreiber keinen Feiertag mehr haben an Weihnachten. Das ist ein sehr kleines Beispiel, ein bisschen von diesem Verlust von klar strukturierten Zeiten, die für alle gültig sind und was eine Idee von Produktion spiegelt, die eigentlich keinen Anfang und kein Ende mehr hat.
Zugleich gibt es eine Wiederentdeckung der religiösen Pause. Ich bin dann mal weg. Das Pilgern als Auszeit vom Alltag, fast ein Massenphänomen.
In einer Gesellschaft wie unsere, wo wir große Autos haben, laufen sehr viele Menschen über Kilometer auf einer an und für sich sportlich gesehen absolut nicht spannende Straße. Das wäre der Pilgerweg nach Santiago. dass man plötzlich attraktiv findet, das, was man braucht, in einem kleinen Rucksack zu packen, in Massenlagern zu schlafen, einfach zu essen, vielleicht sogar Gottesdienste zu besuchen. Es ist, glaube ich, es geht um eine Reduktion von Komplexität für eine bestimmte Zeit.
Auch Meditation und Yoga sind sehr gefragt, als Pausen nach anstrengendem Arbeitstag. Alles, was ablenkt, beiseite räumen, Lotussitz, Augen zu, Gedanken bündeln. Meditative Praktiken gibt es in vielen Religionen. Christen, Juden und Muslime suchen dabei die Erfahrung des Göttlichen. Fernöstliche Meditationen mit dem Ziel, bestimmte Bewusstseinszustände zu erreichen, haben ihre Wurzeln im Hinduismus und Buddhismus. Der meditierende Buddha als das Symbol fürs Pausemachen? Nicht in jedem Fall, sagt Religionswissenschaftlerin Pezzoli Olgiati.
Wenn ich nach meiner Arbeit eine buddhistische Meditation machen würde, wäre das ein Versuch, einen Ausgleich in meinem Leben hineinzubringen. Wenn jemand in einem Kloster jahrzehntelang Praktiken übt, um bestimmte Zustände der Meditation zu erreichen, dann würde ich sagen, das ist seine Arbeit.
Zur guten Praxis der Pause lässt sich manches bei den mittelalterlichen Mystikern lernen. Meister Eckhart unterscheide beim Zur-Ruhe-Kommen zwischen Innen und Außen, sagt Isabel Mandrella, Professorin für philosophische Grundfragen der Theologie an der LMU München.
Dass die eigentliche Ruhe gar nicht unbedingt im äußeren Tun oder nicht vornehmlich im äußeren Tun gefunden werden kann, sondern etwas mit der inneren Einstellung zu tun hat. Dass es nicht immer nutzt, sich hinzulegen oder sich zurückzuziehen, wenn im Kopf die Maschinerie weiterläuft und man es eben nicht schafft, diese innere Ruhe zu finden, dann ist da mit äußeren Bedingungen auch nicht viel zu retten.
Wird der Kopf permanent beansprucht und abgelenkt, verlieren wir uns leicht im Klein-Klein des Alltags. Anders die großen Denker.
Das ist ja sozusagen das Philosophenideal, das wir aus der antiken Philosophie schon kennen, nämlich dass es zum Philosophieren Muße braucht und eine Unabhängigkeit von den alltäglichen Sorgen, die uns so umtreiben, dass es einen Ruheraum braucht, in dem sich das Denken dann auch frei entfalten kann.
Umgekehrt ist auch die dauerhafte Ruhe nicht unbedingt das einzig Wahre. So galt im traditionellen Mönchtum, ausschließliche Kontemplation ohne Bezug zur Außenwelt berge die Gefahr der Acedia, der Trägheit des geistigen Nichtstuns. Eine der sieben Hauptsünden, sagt Philosophieprofessorin Mandrella.
Das Spannende oder das Herausfordernde ist natürlich, wie definiert man die Grenze zwischen dem Schlechten und dem Guten Nichtstun? Wir sind vielleicht da gar nicht so weit von dem entfernt, was die mittelalterliche mystische Tradition meinte, die ja auch sehr gerne vom Nichts spricht und damit aber mitnichten irgendwie etwas Vernichtendes meint. Auch in dieser Erfahrung von Leere, ja, meiner Existenz bewusst zu werden und eben die Erfahrung zu machen, da ist sehr wohl etwas und nicht nichts.
Egal, ob man sich durch Philosophie oder Religion zur Pause inspirieren lässt, der Grat zwischen Muße und Müßiggang ist schmal, bis heute.
Vom Nutzen des Nichtstuns, das war Teil 1 unserer Serie über die Bedeutung der Pause in den Religionen von Burkhard Schäfers. Sie finden diesen Beitrag und später in dieser Woche auch die anderen Teile der Serie bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Und das war Tag für Tag an diesem Montag. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten um 10 Uhr meldet sich mein Kollege Jesper Barenberg mit der Sendung Kontrovers. Er diskutiert mit Hörern und Experten darüber, ob die Masernimpfung zur Pflicht werden soll. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.